Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist auch heute in der Sommerpause wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Ja, servus, Fabian.
Und ich bin stolz auf uns. Letztes Jahr haben wir es angekündigt, heuer machen wir es wirklich. Wir nutzen die spielfreie Zeit mal um ein anderes Thema als die erste Mannschaft, die Blue Devils, die Profis, die großen Ambitionierten zu beleuchten, sondern wir schauen heute mal etwas Jüngeres an, etwas jüngere Cracks, haben uns dafür aber einen alten Hasen eingeladen. Bei uns ist heute der Jugendleiter des ersten EV Weiden, Jens Maschke. Jens, servus.
Hallo, servus miteinander.
Genau, und wie du schon sagst, wenn der Jugendleiter da ist, dann werden wir heute den Fokus mal auf die Jugendarbeit legen. Wir wollen genau schauen, wie schaut es aktuell aus? Was hat der erste EV Weiden da zu bieten? Wie läuft es überhaupt ab? Und ich glaube, am besten ist, wenn wir einfach mal das von unten nach oben durchgehen. Ich fange ja nur mal gerne mit meinen Kindern an. Also meine Große wird jetzt 5 und wann ist denn so das perfekte Einstiegsalter, wenn man sagt, hey, ich würde mein Kind gerne mal das Eishockey ausprobieren lassen. Wann fängt man da an?
Ja, normalerweise das perfekte Einstiegsalter ist eigentlich umso jünger, umso besser. Muss man ehrlich sagen, aber 4 ist, glaube ich, so ein gutes Alter.
Uleck.
4 ist, glaube ich, ein gutes Alter. 5 ist okay. 6 ist auch noch okay. 7 wird schon ein bisschen schwierig und 8 ist dann schon fast zu alt.
Zu
leider.
Alt?
Leider. Es ist in dem Sport.
Das erklärt, warum es mir nichts geworden ist. Ich habe mit 15 angefangen.
da war Hopfen und Malz verloren.
Dann. Aber Jens, wann hast denn du selber angefangen?
Ich habe, ach Gott, bei mir ist das ein wenig so ein Quereinstieg. Also ich bin ja eher so aus der Fanszene zu dem Eis gekommen. Ich habe dann lang eigentlich ja, so eine Fan-Internetseite mit ein paar Kollegen betrieben und dann irgendwann ist man über diese Schiene mal zu einem Fanspiel gekommen, hat dabei mitgemacht und dann haben wir ein bisschen hobbymäßig 10 Jahre gespielt und irgendwann dann ist man eben zu diesem ganzen Nachwuchsthema gekommen. Dann war ich halt am Eis mit den Jungs ein wenig unterwegs, habe ein wenig unterstützt bei den Trainern und da wächst man halt so rein und irgendwann einmal dann ist das in die Richtung gegangen, die jetzt halt passiert ist als Jugendleiter und ich als Organisieren im Umfeld und ja. Mache jetzt auch schon 12, 13 Jahre, glaube ich, schätzterweise.
Okay, und wenn wir dann, nehmen wir mal an, ich schicke jetzt ein 5-jähriges Mädel zum Eishockey, was machen die? Die kennen ja nicht ja. richtig spielen. Ist das dann diese, Laufschule?
Laufschule, ja. Das Erste, was wir machen, ist praktisch, wir bieten die Laufschule. Und das heißt, jeder, egal ob der Schlittschuh laufen kann, der oder die natürlich, auch Mädchen herzlich willkommen, der bekommt von uns Schlittschuh angezogen, einen Helm. Und dann geht der aufs Eis und dann wird der ja, so gemanagt, dass der praktisch halt erstmals aufstehen lernt und dann den ersten Schritt am Eis und so weiter und so fort. Und das Ziel ist halt irgendwann, dass der vorwärts, rückwärts, seitwärts, bremsen, halt alles kann. Und das dauert dann oft, hat man einige Monate. Bei den Kindern geht es eigentlich relativ schnell, weil die lernen sowas schneller wie jetzt im Erwachsenen in deinem Alter. Und ja, und das ist halt das Erste, was wir machen, dass wir denen eine Schlittschuh laufen, ganz grob beibringen. Und das ist halt die Laufschule. Und da kann auch jeder kommen. Findet jetzt nächste Saison dann, ich hoffe, das Freieis öffnet auch, dass wir das wirklich so durchziehen können, wie wir es planen. Ich gehe davon aus, fest. Findet das zweimal die Woche jeweils eine Stunde statt. Und dann hat man halt viele Helfer am Eis, verschiedenste Gruppen. Das wird ein wenig so spielerisch gemacht. Einen zu Bier ernst, wie man das jetzt sich vorstellt beim Eishockey immer so. Sondern die Kinder sollen da ihren Spaß haben und werden dann von den ganzen ja, Leuten, die da am Eis sind, unterstützt. Und wir versuchen halt das spielerisch denen beizubringen. Das ist der erste Schritt.
Wie ist das im großen Konkurrenzkampf? Ich krieg's jetzt echt gerade selber hautnah mit. Jeder wirbt irgendwie um Nachwuchs. Da kommt der Tennisverein, da kommen die Fußballer, da kommt Turnen, da kommt Ballett, da kommt Reiten, was weiß ich. Was macht der EV Weiden da, um da beim Nachwuchs zu punkten?
Ja, wir waren jetzt viel unterwegs in der letzten Saison an Schulen, Grundschulen, erste, zweite Klasse, haben wirklich, glaube ich, 12 Schulen abgearbeitet, wirklich mit einer schönen Aktion, mit Spielern von der ersten Mannschaft, mit Bewegung, wir haben die Kinder bewegt, also wir haben wirklich da die Möglichkeit gekriegt, freie Hand zu haben in der Turnhalle und haben halt da wirklich die Klassen einfach eishockey-technisch ein bisschen bewegt und denen einfach zeigt, was wir so im Trockentraining machen und ein paar Übungen, ein bisschen mit dem Floorballschläger gespielt und so weiter. Maskottchen war dabei und es war wirklich ein bunter Vormittag. Und es hat super funktioniert. ja, da hat man wirklich einen Fuß ein bisschen in die Tür gekriegt und hat ein bisschen Werbung machen können für den Sport, weil ja oft immer das Thema ist, naja, das sagt man immer, der ist so hart und die Zähne fliegen raus und was weiß ich was alles und ist das nicht gefährlich fürs Knie und für alles Mögliche, aber ich sage, eigentlich ist der Sport ja ganz entspannt. Also ist eigentlich schon, also zumindest im Nachwuchs, solange man Gitter dran hat, kann eigentlich nichts passieren. Wenn die dann freiwilliges Gitter runter machen da bei den Seniorenmannschaften, das ist eigentlich dann denen ihr Thema. Also aber bis 18 ist eher Gitter davor und darum kann eigentlich nicht viel passieren, ganz ehrlich. Und das kann man eben auch den Lehrerinnen und den Schülern und auch den Eltern im Nachgang dann auch schön erklären. Und das waren eigentlich interessante Veranstaltungen. Da haben wir uns wirklich echt ins Zeug gelegt, dass wir da ein bisschen in die Öffentlichkeit kommen. Hat da, glaube ich, ganz gut funktioniert. Was aber jetzt heuer das Thema ist, und das war am Schluss von der letzten Saison auch der Abschluss praktisch von den ganzen Werbemaßnahmen, wir wollen uns jetzt trotzdem eher um die Kindergärten kümmern. Mhm. Weil wir wieder gemerkt haben, wenn ich in die Schule reingehe, keine Ahnung, die Kinder sind 6, 7 Jahre alt, und du fragst am ab, was macht denn ihr für einen Sport, dann melden sie sich die Hälfte von den möglichen sportlichen Kindern und sagt, ich spiele Fußball oder ich spiele Tennis und wir sind da zu spät dran wahrscheinlich tendenziell. Und jetzt wollen wir eben nächstes Jahr wirklich versuchen, also das ist jetzt fest in Planung und eigentlich auch schon ganz gut durchorganisiert, dass wir Kindergärten praktisch ins Eisstadion einladen. Das haben wir auch letzte Saison mit einem Kindergarten gemacht. Ich glaube, der war aus Sternstein. Und die waren da bei uns zu Gast mit ihren Kindergartenkindern und die haben wirklich Freude gehabt und Spaß. Und das war gar nicht mal so dramatisch. Die waren halt ein bisschen jünger, aber haben weniger Angst gehabt, komischerweise, wie jetzt ein 7-Jähriger. Also der ist halt auf die Schlittschuhe drauf und ist losgerannt und war alles gut. Und das wollen wir jetzt in der Saison ein bisschen mehr nur intensivieren, dass wir da einfach wirklich die Kinder schon mit 5 kriegen und auch vor allem halt die Eltern, weil die haben das große Thema. Ja. Der Vater Fußballtrainer ist oder ehemaliger Fußballer, dann will der vielleicht gar nicht, dass die zum Eishockey kommen. Dann sagt halt der, das ist mein Sport, da gehst du hin, aber wir müssen halt wirklich ja, da mehr machen. Das ist ganz klar und das hat letztes Jahr schon ganz, ganz gut funktioniert, finde ich persönlich.
Kleiner persönlicher Nachtrag noch zum Thema Verletzung. Ich habe tatsächlich in der Jugend Fußball und Eishockey gespielt. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich mich beim Fußball verletzt habe. Mhm. Beim Eishockey in der Tat nie.
Es lag aber eher an dir.
Das liegt tatsächlich daran, dass du auf dem Eis keine Löcher hast, in die du treten kannst. Liegt daran, dass du eine Schutzausrüstung hast. Blaue Flecken, logisch. Ja, wenn dich ein Puck trifft, blaue Flecken, ist klar. Du hast einen Helm mit Gitter, das heißt, selbst wenn du einen Schläger hoch bekommst, prallt halt am Gitter ab. Beim Fußball hast du halt schon mal den Ellenbogen vom Gegner dann im Zweikampf irgendwie da in der Fresse. Also das kann ich nur bestätigen. Aber nochmal kurz zu den Kids zurück. Wie erkenne ich denn oder wie erkennt man, dass jetzt der Kleine, die Kleine irgendwie Talent hat? Gibt es da irgendwelche Zeichen?
Das ist ein bisschen schwierig, mal ein wenig weiter ausholen. Also das Thema ist ja beim Fußball, wenn ich ein Kind bin, das viel im Garten spielt und kann gut gerade auslaufen, blöd gesagt, dann hat der schon einen Vorteil, wenn der zum Fußballspiel anfängt, weil der einfach gut laufen kann oder schon mal vielleicht einen Vorteil gegenüber einem, der jetzt bloß vor der Playstation sitzt oder so. Weil das ist irgendwie eine natürliche Bewegung. Fußball, Basketball wahrscheinlich genauso und Handball wahrscheinlich auch in irgendeiner Form.
Du laufst halt ganz
normal. Du laufst halt einfach ganz normal. Jetzt ist das Problem beim Eishockey ist halt einfach, dass das Wichtigste eigentlich ist oder eines der das Wichtigste eigentlich ist, sieht man bei den Profis, dass ich halt einfach hervorragend Schlittschuh fahren kann. Das ist halt, hat halt große Vorteile. Ich glaube, da trennen sie die Spreu vom Weizen auch am Schluss, wenn es in die DL, DL2, Oberliga, Bayernliga, Landesliga geht oder so, keine Ahnung. Und das ist halt noch keiner mit Schlittschuhen auf der Welt geboren worden, also dass er die schon dran gehabt hat, wie er geboren worden ist. Und das ist halt dann einfach das Thema, darum kann man auch schlecht irgendwie erkennen, ob jetzt einer wirklich ein Talent hat, weil ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich das über die Jahre so bewerte, ist das Talent beim Eishockey, man muss halt ein wenig sportlich sein, muss sich gut bewegen können, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass die hart arbeiten an sich. Mhm. Das ist, glaube ich, das Hauptthema beim Eishockey, weil ich glaube, das ist alles hartes Training, viele Wiederholungen und einfach wirklich, man muss wollen. Also das ist das, was ich immer bei den Kleinen sage oder auch unsere Trainer immer, wenn wir da unsere Elternbesprechungen haben, das, was du in der U9, U11 nicht lernst, kannst du ganz, ganz schlecht aufholen. Und darum ist immer wichtig, dass die halt, da kommen wir vielleicht später dazu, viel trainieren, schaut immer blöd aus. Ich habe jetzt wieder am Kinderbürgerfest mit Eltern gesprochen, wo der Sohn Fußball spielt. Die haben praktisch beim Fußball einmal die Woche Training. Mhm. Am Freitagnachmittag um 3, also zur besten Primezeit eigentlich und so weiter. Und wir sagen halt, wir haben die Kleinen, die haben oft 3-mal Training schon oder oft 4-mal sogar und alles. Und
Die Kleinen heißt, in welcher Altersgruppe bist du dann, schon, wenn du sagst 3-mal die Woche?
Sag mal U11, U9 auf jeden Fall.
3-mal die Woche?
Ja, schon, mindestens.
Ja, spinnt der Peppi.
Aber hilft ja nichts.
Stell dich drauf ein, Fabi.
Stell dich drauf ein.
Ja. Mindestens. Ja, das gut, ob jetzt meine Tochter zum Eishockey geht, da werde ich tatsächlich, ob ich so viel Überzeugungskraft aufwenden kann, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir probieren alles aus. Da bin ich schon dabei. Da ist der Papa der Erste, der dabei ist. Ja. Aber Wann ist denn so die Schwelle, wo es dann wirklich in, sagen wir, wo man vom Sport, vom Wettkampf sprechen kann? Wo ist da die Schwelle?
Ja, ich sage jetzt immer, wie gesagt, los geht's eben mit U9, U7, so wenn sie ganz klein sind. Dann kommen die von der Laufschule in dieses Training, dann haben die ja ihr Training mit wir schauen auch immer, dass wir mehr Trainer am Eis haben, dass einfach das, ist ja wieder wichtig, dass alles korrigiert werden kann, weil das Entscheidende ist, also Dinge, die du praktisch, die du falsch einlernst oder wo im Kopf so drin hast, die kriegst du dann auch wieder schlechter raus. Darum ist das Wichtigste, dass sie gleich von Anfang an einfach diese Techniken gut erlernen und dann brauchst du halt Personal am Eis und das ist halt auch das, was uns immer ein bisschen, das ist immer ein wenig kompliziert, dass wir das alles wirklich zusammenbringt einfach. Und dann ist halt das Erste, dass die halt einfach spielerisch lernen, also bei U7 zum Beispiel ist das Thema, da gibt es halt auch so keine richtigen Punkteturniere, sondern da könntest du theoretisch jetzt auch einen Nachbarverein einladen, wie Sölb, Amberg, sonst wem, keine Ahnung, Pegnitz zum Beispiel. Und dann kannst du auch die Kinder durchtauschen. Das ist auch kein Problem. Und die brauchen auch noch keinen Spielerpass. Das haben sie letztes Jahr so entschieden. Ist eigentlich eine super Sache gewesen. Ja. Also das heißt, wenn Weiden jetzt also immer 25 Spieler hat in der U7 und Pegnitz hat vielleicht 14 Spieler, dann könntest du praktisch 4 Weiden noch zum Pegnitz-Trikot anziehen oder irgendwie neutrale Trikots und spielst einfach. Da ist wichtig, dass die aufs Eis kommen und Spaß haben bei dem Ganzen.
Aber dann schon richtig mit Schläger?
Ja, natürlich, mit Tor und mit Schiedsrichter und allen drum und dran. Aber es ist natürlich klar, dass bei U7, wenn die 6 und 5 haben, die läuft halt jeder mit seinem Puck und da geht es halt erstmal darum, dass sich der mal gegen seinen Mitspieler und gegen den Gegner durchsetzen kann, weil ist einfach so. Genau.
Und das wie beim Fußball, alle am
Ball. Genau, ja, alle
am Ball.
Ja, so ungefähr. Also man sollte da nicht so viel eingreifen. Also sagen die Trainer immer. Also dem werden es am ersten beurteilen, aber es klingt logisch. Und ja, dann geht es halt weiter eben Richtung U11. Da ist noch ähnlich, aber da haben die Spielformen schon ein bisschen anders beim Turnier. Da geht es schon mal auf ein größeres Feld oder ein breiteres Feld und am Schluss dann sogar die dritte Halbzeit oder das dritte Drittel, nicht die Halbzeit. Die ist ja beim Fußball. Die ist dann schon am Großfeld. Und dann geht es halt immer mehr weiter. Dann kommt U13, die spielen nur noch ganz normales Eishockey, wie jetzt bei den Profis auch. Ganz normal 3x20, mit allem drum und dran, mit Wechsel und so weiter. Und dann geht es schon darum, da sollte man schon einigermaßen Schlittschuh laufen können, dass man nicht auf der Eisfläche verhungert oder so. Das ist halt wichtig am Schluss, weil sonst wird es schwierig. Und dann wird es eher schon so ein eisiges, soll aber immer nur bei der U13 nicht so sein, dass die irgendeinen Druck kriegen oder so, das muss nicht sein. Und wo es dann ein wenig so losgeht mit wirklich Wettkampfsport, ist U15, das sind die 14, 13, da ist auch der Unterschied zwischen den Spielern extrem, weil da hast du einen 1,80 Menschen, der vielleicht schon groß gewachsen ist und dazu einen 1,30 jüngeren Spieler, Hochspieler vielleicht von der U11. Das ist eigentlich eine spannende Sache, aber da geht's los praktisch mit dem, wo man sagt, da kann man dann schon erkennen, ob es jetzt einer wirklich schaffen kann oder ob das eher dann so Hobby bleibt. Ja, in die Richtung geht das.
Wann entscheidet sich denn, für welche Position jemand geeignet ist? Also wann sieht sie das?
Also das entscheiden eigentlich so, das ist eine gute Frage, echt. Das entscheiden eigentlich die Trainer so im Grundsatz und das sieht man gefühlsmäßig wahrscheinlich. Also wenn einer jetzt besonders schnell laufen kann, wenn trickreich ist, spielt der wahrscheinlich eher im Sturm und wenn jetzt einer halt, eher so ein wenig körperlich besser ausgestattet, das spielt ja wahrscheinlich in der Verteidigung, denke ich mir. Aber das ergibt sich so, was muss man echt sagen.
Das war ja letztes Jahr mal Moritz Schuck hier zu Gast.
Ja, den dachte ich gerade.
Genau, der eigentlich gesagt hat, er ist eigentlich Stürmer, aber in Bayreuth damals hat er ein Verteidiger gefielen und hat er mit Kurt Davis als Lehrmeister an seiner Seite und seitdem spielt er Verteidiger.
Das Thema ist halt immer weniger Stürmer-Verteidiger. Das ist das wenigste Problem. Tormann ist das Problem. Weil das ist nämlich kompliziert.
Will das dann keiner machen, oder?
Nein, das wollen die Kinder vielleicht schon machen, aber die Ausrüstung kostet halt Unmengen an Geld. Und das ist
wenn es die Eltern leisten?
Wir haben jetzt eine Möglichkeit bei den Kleineren, wieder bei Thema U11 und abwärts, da haben wir jetzt Ausrüstungen. Die leihen wir denen umsonst da. Also weil einfach, du willst ja die Kinder als Torwart auch haben, das ist ja wichtig. Das ist eigentlich die wichtigste Position im Eishockey, gell?
Aber es geht nicht nur um Torhüter-Ausrüstung, sondern ganz allgemein Ausrüstung.
Einfach allgemein. Du bist halt als Eltern vom Torwart, das ist wirklich eine super Position, muss ich sagen, wie es ist. Also das ist so, weil einfach du der wichtigste Mann bist im Team. Und wenn das einer gern machen will, werden die Eltern das auch meistens unterstützen, gehe ich fest davon aus. Aber der Anfang ist halt immer irgendwie Ausrüstung teuer, keine Ahnung, so Schienen kosten wahrscheinlich 900 Euro oder so. Und das ist halt schon ein richtiges Geld.
Schläger. Ab und zu mal neu.
Ja, und darum schauen wir auch, dass wir da die Kinder unterstützen können, oder die Eltern hauptsächlich, weil die hat das Geld zahlen, theoretisch.
Weil das ist ja, glaube ich, auch was dann öfter kommt, so beim Fußballspielen, da brauchst du halt im Endeffekt eine kurze Hosen, ein Trikot und Fußballschuhe.
Ja, aber das steuert ja der Verein.
Ja genau, und Fußballschuhe braucht der Zwerg halt dann und das war's halt dann. Beim Eishockey brauchst du halt schon mehr, aber das heißt, U11 habt ihr eigentlich Ausrüstung zum Leihen für die ganzen Kids?
Wir haben Leihausrüstung, aber normalerweise kaufen sie die das selber, weil es einfach besser passt.
Ja, okay. Davon.
Wobei ja auch das Thema wieder ist, gell, also ich sag's ja immer, die Eltern, bei U11 ist ja wirklich so, was soll groß passieren? Also braucht die Ausrüstung auch nicht für 500 Euro oder so. Also da langt eigentlich ein normaler Brustschutz, ein normaler Handschuh, keine Ahnung, der... Vom Gewicht her kann da nichts passieren eigentlich mit der normalen Ausrüstung und dann kann man das auch mal Gebrauch kaufen. Also es ist eigentlich eher überschaubar, so von den Kosten her. Also jetzt nicht so bei den Kleinen, dass es jetzt so extrem teuer ist, sagen wir es mal so.
Außer du willst teurer werden, dann schaut es anders aus.
Mhm. Gibt es wirklich dann Junge, sagen wir am Anfang als Kleinkind kann man schon vorstellen, dass sagen, ah geil, ich stelle mich ins Tor. Aber die das dann wirklich mit Leidenschaft entwickeln, die sich immer noch freiwillig dann ins Tor stellen? Oder machen wir da manchmal sagen,
nein,
du gehst halt ins Tor?
Nein, es kristallisiert sich so raus, wenn einmal diese Barriereausrüstung ein bisschen, das war früher immer das Thema, ja, Eltern wollen die Ausrüstung kaufen, aber wenn die mal drinstehen, haben die auch wirklich aktiv und gänger zu Goalie-Camps und sonst was alles und wollen sie da wirklich reinbeißen in das Thema. Und also wenn du mal im Tor stehst, dann machen die schon was dafür. Aber der Weg dahin ist halt immer ein wenig kompliziert.
Schon, du sagst es immer da. Wenn der Torhüter oder Goalie bei uns zu Gast ist, dann kommt immer die Frage, was verleitet einen dazu, sich freiwillig mit Hartgummischeiben beschießen zu lassen? Aber gut, scheinbar steckt da irgendwo eine Leidenschaft drin, die für Laien wie uns hier nicht immer nachvollziehbar ist. Aber gut. Ja, und dann gehen wir mal hoch, wo es dann schon in den richtigen Wettkampf und Sport Bereich, wo wir schon sind, U17, U20. Mhm. Ich weiß jetzt aus Erzählungen von Beteiligten, die sagen, das ist teilweise schon sehr, sehr zeitaufwendig. Man muss lernen, auf viele Sachen, die in diesem Alter vielleicht für andere normal sind, zu verzichten. Kannst du uns mal so einen Wochenablauf schildern von so einem U17, U20-Spieler, wie der ausschaut mit Training und Spiel?
Naja, grundsätzlich ist es halt so, ich meine, ich habe das ja als Mannschaftsführer lange Jahre mitgemacht, also du hast halt als U17-Spieler viermal die Woche Training, jeden Abend, plus mindestens zweimal noch Athletiktraining dazu, also kommt noch auch dazu.
Also und sechs Trainings die Woche?
Eigentlich, das ist im Anschließen oder vorher.
Okay, also, alles klar.
Das ist schon mal der Vorteil.
Also nur vier von sieben Tagen?
Eigentlich,
vier. Ohne Spiel?
Ja, genau. Klar. Und dann kommen halt immer am Wochenende Spiele dazu.
Logisch.
Also bei U17, U20 sowieso. Und wir spielen ja in dem Bereich, also U17 jetzt leider in die Bayernliga abgestiegen, aber da arbeiten wir jetzt dran, dass es wieder besser wird. Schaut ganz gut aus eigentlich. Aber da ist halt das einfach so, durch diesen DEB-Spielbetrieb bist du in ganz Süddeutschland unterwegs. Und da fährst du halt nach Mannheim, Ravensburg, wir waren schon in Schwenningen, ich keine Ahnung wo, Freiburg und alles. Und da ist halt der Weg weit und das sind auch oft Doppelwochenenden. Und dann ist halt das einfach so, dass du am Samstag früh oft in den Bus einsteigst und am Sonntagabend kommst du wieder heim. Aber das große Aber ist eigentlich, also was ich immer sagen muss, das ist ja immer eine Mannschaft und es sind ja 20 Leute und die haben da auch ihren Spaß. Also auch wenn die Sport machen. Und es ist jetzt so, ich sage jetzt mal blöd gesagt, bevor die in der Stadt sitzen, am Zopp und fünf Bier trinken oder so und drei Zigaretten rauchen, ist das gescheiter, die sind im Sport unterwegs, die kennen sich über Jahre. Das ist dann wie so eine kleine Familie auch, muss man auch sagen. Es entsteht dann auch immer, das ist immer so. Also die fangen gemeinsam bei der U7, U9 an und dann entsteht da wirklich Freundschaft fürs Leben. Das ist einfach so. Also aus der Mannschaft, die ich da jetzt betreut habe, die kennen sich alle noch und laufen sich immer über den Weg und kennen sich einfach durchs Eishockey, weil sie so viel miteinander unterwegs waren. Also ich muss ja sagen, die treffen sich, wenn man die Schule wegrechnet oder die Arbeit, Ausbildung, dann haben die eigentlich mehr zusammen mit der Mutter. Also so blöd gesagt, also, wenn die wegen früh ins Bett geht. Also aber das ist wirklich eigentlich, auf der einen Seite schaut es aus, dass man 1000 Sachen nicht machen kann, aber eigentlich hat das so viele Vorteile, diese Gemeinsamkeit und dieses Miteinander und dieses, die sind ja nach dem Spiel auch abends mal im Zimmer und haben da ihre Gaudi und spielen Karten oder sonst was, also keine Ahnung. Das ist ja wirklich so, dass die da auch ihren Spaß haben und ich glaube einfach, das macht es halt aus. Der eine will es, der andere will es nicht. Aber
das verstehe ich schon richtig, das sind schon immer diese Auswärtsfahrten, sind immer mit Übernachtung, mit Hotel oder Pension oder irgendwas.
Nicht immer, nur die Doppelwochenenden praktisch. Also bei der U20, letztes Jahr bei der U17 in dem DEB-Bereich, dann tun die Spiele praktisch so anlegen, dass du am Samstagabend meinetwegen um 19 Uhr spielst und am Sonntag um 10 Uhr. Und dann hast du halt die Fahrerei nicht doppelt, weil die Strecken so weit sind. Und dann bleibst du in der Pension, Hotel, schauen wir dann schon immer, dass das angenehm ist und kriegst da schönes Abendessen dann praktisch hingestellt, schönes Frühstück und Rest ist dann, ja.
Aber das ist schon viel Organisation notwendig mit
Busfahrten. Natürlich.
Ich glaube, euer Pressemensch, der Pressel Heinz, der bringt immer am Ende eines Jahres dann eine Kilometerauflistung.
Ja, es ist ein Riesenaufwand, muss man sagen, wie es ist. Aber man macht es für die Sportler und für die Kinder und Jugendlichen und dann
Das ist dann schon dein Job mit, oder? Ja, das alles zu organisieren.
Ich und ein, zwei Kollegen machen das ja praktisch auf jeden Fall.
Okay, ist eine Kostenfrage, muss das trägt der Verein, denke ich.
Oder? Das trägt der Verein im Großen und Ganzen, ja. Wir haben so eine kleine Pauschale, die wir da fürs Frühstück verlangen. Das sind dann so pro Spiel, glaube ich, was sind jetzt 15 Euro oder so. Mhm. Und ansonsten sollte es der Verein,
ja. Okay. Ja, dann schauen wir mal kurz am Status Quo, wie es aktuell denn ausschaut. So, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, die U20 wird in der kommenden Saison in der DNL 3
Richtig.
An den Start gehen. Ja. U17, wie hast du gesagt, in der Bayernliga. U15, U13 in der Landesliga. U11 ist und U9A sind in der Leistungsklasse A. U9B in der Leistungsklasse B.
Logischerweise, ja.
Und jetzt, wenn wir noch, ordnen uns das einmal ein. Wo liegt das alles qualitativ?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Also U20, DNL3, sagt der Name schon, dritte DEB-Liga, sagen wir es mal so. Du hast praktisch die DNL1, da sind halt Mannschaften dabei wie Düsseldorf, Köln, Regensburg, Berlin, keine Ahnung.
Also die ganzen DEL-Clubs.
Die, wo halt so, wie soll ich sagen, genau, Kaufbeuren so. Nicht unbedingt DEL nur, sondern die, wo halt im Nachwuchs wirklich da führend haben. Okay. Die, wo halt Internate betreiben und wirklich noch mehr Möglichkeiten haben wie wir, muss man auch ehrlich sein. Also das ist so. Da wollen wir natürlich irgendwann mal hin, aber der Weg ist weit, sagen wir es mal so. Aber wir arbeiten dran und das ist halt DNL3, ist halt so der, direkt drunter. Also DNL2 ist ähnlich wie DNL1. Das ist auch schon sehr, sehr hochleistungsmäßig. Das ist auch nächstes Jahr ein bisschen zusammengelegt schon. Das haben sie jetzt ein wenig umgeändert, diesen Modus. Also du kannst praktisch in der DNL2 auch da in die DNL1 aufsteigen in der ersten Saisonphase. Wenn du die Klasse danach hast, kannst du da mitspielen. Und DNL3 ist eins drunter. Und das ist aber trotzdem schon so, dass die Jungs da, ja, schon qualitativ hochwertiges Eishockey spielt. Das kannst du sie mit der Landesliga oder Bayernliga vergleichen, wenn man jetzt ganz ehrlich sagt. Das ist schon wirklich auch gut strukturierter Spielbetrieb und wirklich ein gutes Eishockey. Das kann man sich ganz gut anschauen, sagen wir es mal so. Und dann U17 Bayernliga, ne, ist klar, es gibt halt zwei Klassen drüber mit jeweils 10 Mannschaften und Bayernliga ist die höchste Klasse in Bayern und du musst dich natürlich da gerade bei der U17 auch strecken. Wir werden jetzt da nicht absteigen und gleich alles zusammenschießen, das glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber wir wollen da schon schauen, dass wir da im vorderen Bereich mitspielen und dass wir irgendwann mittelfristig wieder da hochkommen. Wenn es halt heuer klappt, klappt es halt die nächsten Jahre, wo wir gut arbeiten. Und U15, U13, da ist ja das Thema einfach mit dieser Landesliga. Es hat sich einfach so durch Corona ergeben, meine Meinung, das sind so diese U11-Jahrgänge von der Corona-Zeit. Da haben wir halt in der Zeit sehr, sehr viele Spieler verloren einfach, ja, wegen Corona hauptsächlich. Weil einfach dann die Eltern nicht mehr wollten, irgendwie die Kinder nicht mehr wollten, hat sich einfach so ergeben. Und darum haben wir da jetzt einfach diese Breite nicht so und haben natürlich auch ein Jahr verloren zum Trainieren. Und jetzt haben wir halt da im Vergleich zu, was weiß ich, unsere Kameraden aus Nürnberg oder egal wo die herkommen, Regensburg, das sind so die, wo noch oben mitspielen. Selb ist da auch noch dabei. Die haben da einfach, die sind da ein bisschen besser durchgekommen durch diese Phase und wir haben jetzt da einfach. Ja, wir haben jetzt da vor 2 Jahren wieder neu starten, fast schon. Und jetzt schaut es relativ gut aus. Letztes Jahr waren wir in der Landesliga auch Zweiter hinter Schweinfurt und haben die auch 2-mal geschlagen am Schluss. Und man merkt da schon diese gute, intensivere Arbeit von unseren neuen Trainern, die da haben, dass die da sehr viel investieren und machen. Und die werden jetzt auch jedes Jahr besser. Da kann man auch, wie ich eben gesagt habe, Arbeit, viel Arbeit beim Eishockey. Wenn man gut intensiv trainiert und gut strukturiert trainiert, wird man automatisch besser. Und dann holen wir die auch wieder irgendwann auf. Also, weil die wollen alle, das Gefühl habe ich schon. Also unsere U15, U13 Spieler, die sind engagiert und die trainieren super und intensiv. Und ich glaube, die haben jetzt im Sommer 5-mal Training gehabt, haben ein bisschen aufgesattelt nochmal, weil sie gesagt haben, wir müssen mehr machen wie die anderen. Also ist so. Und da habe ich eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl, dass wir mittelfristig einmal wieder in der höchsten Klasse spielen können. Wir werden halt da hinarbeiten. Ja.
Wichtiger Punkt, oder und Leistungsklasse noch.
Genau, ja. Leistungsklasse heißt einfach U11 und U9. Die teilen das einfach noch nach dem sportlichen, ja, wie soll ich sagen, nach der sportlichen Stärke ein. Und da sind wir jetzt ja Gott sei Dank mit der U11 wieder in der Meldeklasse A, so heißt es, Leistungsklasse A, und mit der U9 auch. Und das ist das Wichtigste eigentlich, finde ich. Also das sind halt die Kinder, wo wir jetzt sehr breit aufgestellt haben, die auch sportlich gut sind, weil wir haben jetzt letztes Jahr bei der U9, glaube ich, dass wir kein Spiel verloren haben. Und da merken wir halt, dass was vorangeht einfach, weil die auch engagiert sind, die Kleinen, die Eltern sind sehr, sehr engagiert, die Trainer natürlich sowieso. Und da merkst du, wie das jetzt wieder vorangeht. Und das sind die, die wir jetzt in den nächsten 5 Jahren eben noch umbringen müssen. Und ja, das ist jetzt das Thema ganz einfach. Das ist ein bisschen ein Marathonlauf statt der Sprint.
Ja, und aber ich glaube, dafür, um diesen Marathon bewältigen zu können, habt ihr ja auch nicht nur die Profis im Erwachsenenbereich, also die Blue Devils, professionalisiert, sondern ich glaube, ihr habt auch den Trainerstab im Nachwuchs bisschen qualitativ angehoben. Ja. Wie schaut es da aktuell aus? Wie ist diese Arbeit gegliedert und wer sind da momentan die führenden Köpfe?
Naja, ich muss ja eins mal sagen, also unsere Trainer waren eigentlich immer engagiert. Aber es ist immer, irgendwann hast du mal das Problem, dass du jetzt als Minijobler oder als stundenweiser Trainer, der einen Vollzeitjob nur nebenbei macht, dann ist es oft relativ schwierig, einfach diese Herausforderungen, die da haben in der ganzen Trainingswoche, dass du das einfach hinkriegst, weil du auch wieder Zeit einfach eingeschränkt bist, immer erst ab 6 Uhr kannst. Viel passiert aber dann auch schon bei den Kleinen, dann schon erst ab 16 Uhr oder so. Und dann können die einfach nicht so, weil die Arbeit oft einmal das Problem ist. Und darum haben wir uns einfach damals gedacht, wir brauchen jetzt da mal wirklich eine längerfristige Strategie. Und haben uns halt den Jiří Kovka organisiert und eingestellt, der in Tschechien praktisch Eishockey studiert hat, wirklich Erfahrung hat, also aus vielen Ländern, der war in Norwegen schon aktiv und der war in Südtirol aktiv und war in Tschechien in Karlsbad einer der Organisatoren von dem U15-Bereich bis jünger. Ist ja wirklich ein großer Verein eigentlich in Tschechien. Und der ist halt letzte Saison oder vor der letzten Saison gekommen und der ist praktisch jetzt unser Cheftrainer, der organisiert alles, der gibt die Trainingsideen so ein bisschen vor und kümmert sich halt auch im Umfeld um einiges in der Trainingsorganisation, Trainingspläne und so weiter und so fort.
Der
und
ist praktisch der allumfassende
Cheftrainer. Der ist der Cheftrainer Nachwuchs, so sagen wir das, genau, ganz einfach.
Okay, aber dann hat schon jede Mannschaft noch…
Natürlich, okay. Also er trainiert selber die U15, die macht er selber und ansonsten kümmert er sich um die Organisation und… Ja, und dann haben wir den Jiří Ryšuk, das ist der zweite hauptamtliche Trainer. Der war früher in Weiden auch Spieler, hat relativ früh mit dem Eishockey aufgehört und hat sich in den Trainerjob, weil sein Vater war schon ganz bekannter Trainer oder ist in Karlsbad noch der Chef von Karlsbad Nachwuchs praktisch. Und der war früher auch schon mal hier in Weiden aktiv, wenn wir nur Trainingsleistungszentrum gehabt haben, der Jiří Ryšuk Senior. Und der Junior kennt halt Weiden gut, weil er einfach hier schon war als Kind schon und dann als Spieler und jetzt halt als Trainer. Und der ist halt so zuständig für die U15 bis Anfänger. Der ist praktisch der Koordinator, der sich um die ganz Kleinen kümmert und das Ganze koordiniert mit seinen Trainerkollegen. Und dann haben wir in der U11, also noch den Oliver Alt, der hat früher in der U20 gespielt, spielt jetzt in der 1B und hat den Trainerschein letztes Jahr gemacht, ist da ganz engagiert, muss ich sagen. Und der übernimmt jetzt die U11 nächste Saison, hat einen Trockentrainer schon gemacht mit dem Kollegen gemeinsam, weil wir haben ja gesagt, wir brauchen immer mehr Trainer. Das ist einfach das Thema. Und dann haben wir in der U9, das macht der Jiří Ryšuk auch selbst. Und dann haben wir die U7, das macht der Dennis Bodensteiner, der ist auch schon lange Jahre bei uns im Verein, macht das auch ganz gut, wirklich super mit den ganz Kleinen. Das ist auch eigentlich die wichtigste Arbeit, die wir haben. Und da macht er das ganz toll. Und dann haben wir die U13, macht auch der Jiří Ryšuk, ist ganz klar. Und dann haben wir für die U17 und für die U20 noch einen dritten Hauptamtlichen jetzt heuer einstellen können. Das ist der Peter Hampel, der war schon 10 Jahre hier. Und der übernimmt jetzt praktisch diesen älteren Bereich so komplett und Training, Organisation und so weiter und so fort und bringt da seine Ideen wieder ein. Und alle haben halt dann immer noch Helfer dabei, die jetzt einmal der Laufschule helfen zum Beispiel oder auch als Co-Trainer. Ja, dann haben wir noch einen Athletik-Coach, der Georg Hofmeister, der macht das auch seit, glaube ich, 2 Jahren, ist der jetzt da aktiv bei uns, der sich auch mit Trockentrainings mit kümmert und ist auch ein ganz erfahrener Leichtathletik-Trainer. Also ich will bloß sagen, wenn man jetzt das wieder mit Fußballvereinen vergleicht, das ist wirklich hochprofessionell organisiert. Also ich glaube, recht für mich geht bald nicht mehr so an Kompetenz, muss man echt sagen. Das Thema ist halt einfach, dass wir halt viele Kinder brauchen. Das ist das, weil nur mit den Kindern kann man dann erfolgreich sein. Da
wie läuft das dann organisatorisch ab? Wenn du sagst, der Peter Hampel ist für die 20 und 17 verantwortlich, wenn die jetzt zeitgleich auswärts spielen, wo ist er dann dabei?
Ja, der wird dann eine Mannschaft aussuchen, sage ich mal. Wir schauen, dass der Spielplan schon so passt. Das kann man dann irgendwie einrichten, weil früher hat die U17 nur Samstag, Sonntag spielen dürfen. Im DEB-Bereich, jetzt haben wir abgeschnitten, jetzt können wir auch Freitagabend mal spielen, gegen Erding oder sonst wem, keine Ahnung. Und das funktioniert. Aber wir versuchen noch für den einen Co-Trainer zu organisieren und ich glaube, das schaut schon ganz gut aus, aber da wenn wir den Vertrag unterschreiben.
So, und jetzt schauen wir mal, wie es um deine historischen Erkenntnisse ausschaut. Jetzt frage ich dich, wer war denn der letzte Spieler, der wirklich bei den Profis gespielt hat und mit dem Stempel Eigengewächs? War der Philipp Siller, ja, oder?
Und eigentlich schon.
Der Philipp ist jetzt inzwischen in Amberg gelandet und Philipp ist auch schon, ich will ihm nicht zu nahe treten, ich glaube 26 Jahre
alt. Ja, denke ich schon, ja.
Warum ist da in den letzten Jahren, war die Durchlässigkeit aus dem Nachwuchsbereich hoch zu den Profis, warum war die einfach nicht gegeben? Also, oder warum, was macht es so schwierig?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass wir Leute gehabt haben, die eigentlich jetzt noch ganz hochwertig spielen, aber die halt nicht in Weiden spielen. Weil da war dann Weiden vielleicht damals in dem System, wo wir dann in der Oberliga eher so um den letzten Playoff-Platz, Platz 10 gespielt haben, da war einfach das sportliche System bei der ersten Mannschaft nicht so attraktiv, weil das Talent halt da war. Wenn ich jetzt da bloß an den Adrian Klein denkt, der war jetzt in Straubing spielt, oder der Paul Vinzenz auch wieder, jetzt war er bei der U18 WM einer der besten Spieler in Deutschland und der ist jetzt in Salzburg, bei Red Bull Salzburg, und das sind so Spieler, die dann einfach, ja, momentan noch nicht angekommen sind in Weiden dauerhaft oder spielen halt woanders, weil einfach die Klasse da ist. Kann ja auch mal sein, dass da wieder welche zurückkommen. Das kann ja auch passieren, weiß man ja nicht, in den nächsten Jahre, gell, wie sich so entwickelt. Ja, aber ansonsten ist halt einfach das Thema, ja, kann man gar nicht so genau beschreiben. Die einen haben irgendwie nach oben weggegangen, die anderen nach unten weggegangen, weil einfach dann, ja, das nicht so ganz hundertprozentig funktioniert, der Übergang.
Aber ist es nicht so, dass der Sprung von der U20 zu einem hochambitionierten Oberligisten ja, zu groß ist?
Er ist wahrscheinlich schon sehr groß. Aber es heißt nicht, dass ein Talent dabei sein könnte, das das schafft. Finde ich jetzt auch wieder, ganz ehrlich. Also ich meine, ja, Ambition hinher, wenn ich ein ganz großes Talent bin, kann ich auch wahrscheinlich vor Ort mich so ausbilden, dass ich wirklich dann da mitspielen kann. Und,
ja. Ist es dann du, der sich mit... Oder sind es dann die Trainer, was weiß ich, dass sich die hauptamtlichen Trainer im Nachwuchsbereich mit dem Sebastian Buchwieser und mit Jürgen Rumrich zusammensetzen und sagen, hey, den mal also testen im Training,
grundsätzlich
den könnten wir mal mitnehmen?
Auf jeden Fall. Also das ist ja eh bei uns so, dass das relativ, dass wir immer in Kontakt haben eigentlich. Also nicht jetzt jeden Tag, aber man trifft sich halt regelmäßig im Stadion. Und das sind halt dann also Diskussionen, auch die Trainer natürlich untereinander. Jetzt der Jürgen Rumrich ist auch ganz ein entspannter Typ, mit dem man da über alles sprechen kann. Der macht das echt top, muss ich sagen. Also war nicht immer so, bin ja ganz ehrlich. Der macht das wirklich super. Mit dem kann man sprechen. Auch der Sebastian Buchwieser, das sind so die ganzen sportlich Verantwortlichen, die wissen schon, was da abgeht und wer da rumläuft am Eis, sag ich mal, bei den Juniormannschaften oder U20, U17 oder jetzt auch durch das, dass bei dem Sebastian Buchwieser da auch die Kinder spielen. Die Talente werden da schon erkannt, sage ich mal. Aber wie gesagt, du hast schon recht, der Sprung ist halt schon weit.
Ist welche Rolle so. Kommt jetzt dann da der 1B zugute? Ist das wirklich bloß, jetzt nicht falsch verstehen, aber so ja, eine bessere Gaudi-Truppe? Ja. Oder muss das irgendwann, muss man so hinkommen, dass man sagt, die 1B ist schon, der muss genau dazwischen platziert werden.
Die 1B, das ist so, da war halt lange Jahre war die Frage, ob man das noch brauchen, ganz ehrlich, da haben wir hin und her diskutiert, weil 1B, ja, dann ist das vielleicht so eine Thekentruppe oder sowas, keine Ahnung, kostet auch ein Geld, da immer nichts weg, also das ist eine Seniorenmannschaft, die braucht auch ja, alle möglichen Sachen und ist nicht so einfach, aber wir haben uns dann irgendwann dann wirklich dazu entschieden, einfach diese 1B zu installieren und wirklich nicht jetzt als ja, eben nicht falsch verstehen, auch immer so Thekentruppe, sondern die trainieren wirklich fleißig. Und die haben das angenommen und die haben letztes Jahr eigentlich eine sehr gute erste Saison gespielt, muss ich sagen. Und das ist positiv im Umfeld und die haben fleißig, die trainieren. Ich habe jetzt da mitgekriegt, im Sommer haben die jetzt sogar Trainings, ja, undenkbar eigentlich für eine 1B früherer Natur. Die sind sehr, sehr aktiv und es soll schon so sein, dass wir da mittelfristig hinkommen, dass auch da wieder, ja, wie soll ich sagen, dass man vielleicht in die Landesliga kommt. Weil Landesliga ist schon wieder ganz anders als Bezirksliga. Ist schon ein Riesenunterschied. Das sind immer so Quantensprünge. Ja, ja. Landesliga zur Bayernliga, Bayernliga zur Oberliga, das ist immer schwierig. Und ich glaube, das wäre schon mal mittelfristig, nicht so übers Knie brechen, aber mit eigenen Leuten einmal wieder mittelfristig in der Landesliga spielen, wäre schon eine gute Sache, glaube ich. Könnte man vielleicht hinbringen,
ich hab ja da in,
wenn alles gut geht.
Ich glaube, mit wem haben wir da mal geredet, als wir das Doppeltreffen hier mit den sportlichen Leitern Amberg, Spanger und Rumrich Weiden hatten. Da habe ich mal so ein System ins Spiel gebracht, wo ich gesagt habe, das wäre doch so eine Art. Ich weiß, es ist nicht im traditionellen Fußball, ist es nicht gern gesehen, aber so ein System Red Bull, ja, nenne ich das, dass man sagt, man hat hier in Weiden eine 1B, man hat in Amberg einen Bayernligisten, vielleicht irgendwann mal einen Oberligisten und man hat in Weiden vielleicht Oberliga oder DL2. DL2, ja. Dass man top. Da so eine Durchlässigkeit herstellen könnte. Ist das bei euch eine Überlegung?
Ja, garantiert. Man muss halt einfach immer Jahr für Jahr schauen, wie die Situation ist. Wir haben zum Beispiel jetzt bei der U20 jetzt, also wird so kommen, haben wir jetzt auch noch nichts final unterschrieben, aber da wird es wahrscheinlich so sein, dass wir da eben mit Regensburg vielleicht eine Kooperation machen, weil das jetzt möglich ist. Also du hast praktisch die jüngeren Jahrgänge von der U20, von denen, die da auch wollen und können. Und die kriegen dann, es sind vielleicht Spieler, die da vielleicht nicht die großen Eiszeiten kriegen erstmal, weil sie so jung haben und weil er die gut aufgestellt hat. Und dann können die bei uns in der U20 mitspielen. drei Mann plus Torwart, also wäre machbar. Also jetzt final geklärt alles das an. Mhm. Aber eigentlich haben wir uns beide einig, dass wir das so machen. Okay. Und bei Amberg ist auch so U17, die haben keine eigene U17-Mannschaft mehr, weil sie keine Leute mehr gehabt haben. Aber die haben immer nur 4-5 Spieler und die schieben halt jetzt in unsere U17 mit der Doppellizenz rüber. Und ich glaube, ehrlich gesagt, diese Zusammenarbeit da vor Ort, das ist was, was uns eigentlich da in Sachsen die Mannschaften oder die ganzen Organisationen vormachen. Also wie Chemnitz, Grimmitschau, was da nicht alles gibt, da hat jeder in seinem Verein irgendwie verschiedene Ligen und die schieben ihre Spieler so in die richtige Richtung. Ist zwar ein bisschen Aufwand, aber ich glaube, das System funktioniert relativ gut.
Also das heißt, die Vereine sind auf dem Eis natürlich primär mal Konkurrenten
im Spiel.
Aber hinter den Kulissen, gerade wenn es um die Nachwuchsförderung geht, ist die Zusammenarbeit mittlerweile schon sehr intensiv geworden.
Ich finde zum Beispiel, ehrlich gesagt, dass das mit dem Konkurrenzkampf im Nachwuchs-Eishockey sowieso völliger Blödsinn ist, wenn ich ehrlich bin. Also dass ich jetzt sage, ich habe jetzt da gegen, spiele jetzt gegen Amberg, bin jetzt der große Sieger oder wie sich, Solb schlägt uns oder so. Das ist eigentlich gar nicht interessant, weil dass diese Region insgesamt einfach den Nachwuchssport weiterbringt und dass halt jeder in seiner Gasse spielen kann. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Also dass du halt einfach, sage ich mal, einen Standort hast, der halt höherklassig ist und du hast dann einen Standort, wo auch Kinder vielleicht spielen können, die jetzt das nicht so, die vielleicht bloß einmal trainieren wollen in der Woche oder zweimal oder so, weil es die Zeit oder die Lust gar nicht haben, aber die können ja auch Eishockey spielen. Und dass man halt für die auch einen Verein findet, wo die spielen können dann praktisch. Und ja, das ist so das Thema immer. Ich finde, da misst man noch viel mehr wahrscheinlich zusammenarbeiten einfach.
Cool. Wenn ich jetzt halt anschaue, Regensburg ist ja schon ein Fixpunkt im deutschen Nachwuchs.
Muss so gehen, doch.
Was haben die in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten, wie auch immer, wie weit man die Spanne machen will, denn ist, anders besser gemacht?
Es ist eigentlich immer da ganz einfach. Also das Thema ist halt einfach, ein Nachwuchsstandort lebt von dem Umfeld. Ganz einfach. Wenn ich in Regensburg zwei komplette Eisflächen habe, die trainieren jetzt seit 21. Juni, glaube ich, haben die wieder am Eis. Trainieren schon wieder zweimal die Woche praktisch. Zwei Eisflächen, gute Trainingsbedingungen, Internat. Ja. Kannst du natürlich Leute, wenn du ein Internat hast, ein tolles Internat auch dort, kannst du aus ganz Deutschland und darüber hinaus Leute holen, weil die kommen dann schon, wenn die sehen, dass die Qualität passt. Und das ist halt das, wo man hinkommen müsste. Gibt es halt einige Vereine, die das anbieten. Ist ein Riesenaufwand, muss man auch sagen. Muss man echt trotzdem einen Hut ziehen, wie sie es so hinkriegen. Aber das ist eigentlich immer ein Thema von den älteren Mannschaften. Gell? Bei den Kleinen hat man eigentlich alles selber in der Hand. Da brauche ich kein Internat. Also das ist das Thema und da waren wir eigentlich auch immer auf ein Level ungefähr die letzten Jahre, also vor Corona auf jeden Fall. Da ist nicht viel Unterschied. Es geht dann erst Richtung U20, U17, da schaffen die das halt, einfach dieses Umfeld nur zu schaffen, das dann nochmal das einfach besser macht, sag ich mal, für die Sportler.
Und wenn du jetzt sagst, trainermäßig seid ihr qualitativ schon fast am Limit, ist infrastrukturell irgendwas geplant, wo ihr sagt, da haben wir noch Nachbesserungsbedarf, da also, müssen wir vielleicht was machen?
Wir hätten Luft immer noch, wenn ich jetzt eine Traumvorstellung hätte, wäre es toll, wenn wir die kleine Eisfläche größer machen könnten, dass man da spielen kann. Wird nicht passieren, ist ja nicht möglich, glaube ich. Haben wir schon 100-mal durchdiskutiert, weil einfach die Breite, die Höhe, die passt da nicht rein. Das ist einfach so. Und was natürlich das größte Thema ist, wir brauchen mehr Kabinen. Weil das ist einfach das Thema. Wenn ich jetzt sage, ich will einen guten Spieler und der kommt für die U17, U15, keine Ahnung, und dann sagt der vielleicht, ich komme davon, was weiß ich woher, Regensburg, Bayreuth, egal wo, Nürnberg, Eger, keine Ahnung, wo der herkommt, dann will der einfach da eine Kabine. Also dann will er sein Zeug da lassen, dann will der da rausgehen, ohne das beschwerliche Gepäck, was er dabei hat, 5 Schläge in der Hand. Und das ist in Weiden momentan wirklich die größte, wahrscheinlich eine von den größten Baustellen. Also wenn wir jetzt auch noch 1B dazu haben, noch mehr Mannschaften und einfach diese ganzen Spiele unterzubringen, das ist immer eine Kunst, weil man denkt jedes Jahr wieder, wie es eigentlich so geht, dass wir es schaffen mit den wenigen Eiszeiten. Und die Kabinen haben das Hauptproblem.
Aber gibt es da irgendwelche konkreten Planungen? Weil mein Eisfläche, das ist gesagt, ist limitiert.
Das ist schwierig. Total,
ja. Aber Kabinen klingt so, als auch wäre limitiert. Es machbar.
Nein, ist auch relativ limitiert. Man müsste da wahrscheinlich eine Baumaßnahme machen, die wirklich groß ist und da muss man erst mal schauen. Das ist ja halt immer das Thema.
Könnte man ja was in Holzbauweise mal überlegen.
Das wäre der Hammer.
Wäre schön, würde mich freuen. Wegen mir ist auch aus Beton, aber hat eine Kabine da oder auch ein Hilfskonstrukt, was weiß ich, mit Container, ist egal, aber Hauptsache die haben Kabinen. Weil das, wenn ich zum Beispiel jetzt überlege, wenn wir jetzt im Spielbetrieb haben, wir haben teilweise 3 Spiele hintereinander, 10 Uhr, 15 Uhr, 20 Uhr. Jetzt haben wir aber letztes Jahr kein Freies gehabt, dann ging es einfacher, weil dann hast du einfach eine Fläche weniger, wo man Kabinen braucht. Aber wenn jetzt auch das Freies noch betrieben würde, wir 3 Spiele haben, dann weiß ich schon gar nicht mehr, wie man die Leute stecken soll, wenn Spiele sind. Also weil jeder, die kommen ja eineinhalb Stunden vorm Spiel, teilweise zwei Stunden vorm Spiel und wollen die Kabine schon beziehen und das ist schon ein Thema. Also das ist komplex, sagen wir es mal so.
Logistische Herausforderungen.
Aber dass da was geschehen muss, wenn man das Nachwuchs-Eishockey verbessern will, wenn man die Durchlässigkeit zu den Profis erhöhen will, das muss doch im Verein jeder sehen. Aber es ist halt
wahrscheinlich eine Geldfrage, ganz einfach. Ja. Und es ist eine Frage von den Betreibern und die werden jetzt momentan auch nicht unbedingt in Gold schwimmen. Das ist halt auch so. Und da muss man halt einfach die nächsten Jahre schauen, dass man da mal hinkommt und da mal ein paar Ideen entwickelt, was man da machen kann. Weil das ist echt immer in allen Standorten, das kann noch so alt sein, wenn du Kabinen hast, bist du schon der Chef. Tschechien bauen die Eisstadien, die bauen die nicht für die Zuschauer, sondern für die Sportler. Mit Weiden Eisstadien ist gebaut für den Zuschauer, finde ich, und nicht für den Sportler, weil da haben wir zu wenig Kabinen. Die haben ein Eisstadion gebaut mit fast 3000 Zuschauern, wunderbar, wie ein Raumschiff, also wie eine Oper, und unten drunter hast du am Anfang vier Kabinen gehabt. Also das ist für mich, das ist eher für das große Theater, aber nicht für die Arbeit, wenn man da unter der Woche macht, finde ich. Also
ich war jetzt zwar auch schon da oft einmal unten, habe sogar schon in Kabinen einmal ein Interview geführt, aber wie viel sind es denn jetzt letztendlich?
Momentan haben wir 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das war's dann schon.
Vier Kabinen
und einen Container, den man da eigentlich nicht für eine Kabine nutzen kann, weil der gar nicht so, der ist halt für die Ausrüstung so grundsätzlich.
Also als Lagerfläche einfach.
Ja, da kannst du das Zeug reinhängen, wenn du jetzt älterer Spieler bist. Aber ansonsten ist das ein ganz, also finde ich fast neben den Trainern das wichtigste Thema. Also wenn ich eine U20 habe, dann braucht die in meinen Augen eigentlich eine feste Kabine. Eigentlich schon eine U17 hat ihn. Mit allen Mannschaften, die wir spielen, ich glaube nicht, dass eine Mannschaft keine feste Kabine hat. Aber wir haben halt da irgendwie, jetzt haben wir einen Container, da können die das reinhängen. Ist auch wieder ein Quantensprung, ist super. Aber ist immer nur ein Container. Also ist toll, dass das unterstützt wird.
Also feste Kabinen heißt für...
Feste Kabine heißt, der geht da rein.
Jeder lässt sein Zeug drin.
Genau,
jeder hat seinen festen Platz.
Genau. Wie die erste Mannschaft.
Okay.
Ich finde auch, ein 1B braucht eine feste Kabine, wenn sie ein Seniorenmann. Das sind alles so Dinge, aber das haben wir momentan noch nicht ganz. Wir arbeiten dran, aber das ist eines der Themen, die uns eigentlich schon jahrelang, schon vor Corona immer beschäftigen. Das ist wirklich ein Thema.
Dann schauen wir mal, vielleicht wird unser Podcast, unser kleiner, aber feiner Podcast, der hier auch auf der Betzen Müll gehört.
Ja, ich glaube, die wissen schon, was es geht. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Die brauchen wir da nicht überzeugen. Ja, die wissen das schon. Aber das Thema ist einfach, dass man da einfach Ideen entwickelt, wie man das verbessern kann, sagen wir mal so.
Wir waren ja, glaube ich, Franz Fodermeier, als er hier zu Gast war, hat ja schon mal gesagt, dass ein neues Stadion jetzt nicht völlig utopisch erscheint, zwar jetzt nicht nächstes Jahr oder nicht heuer oder nächstes Jahr, aber dass sowas immerhin schon diskutiert wird und dann könnte man ja sowas machen. Und das wäre, ich denke, da werden dann diese infrastrukturellen Anforderungen auch im Nachwuchs, denke ich, eine größere Rolle spielen, wenn es irgendwann mal in Richtung Neu, Umbau oder wie auch immer.
Da ist ja halt wieder das Thema, Neu oder Umbau. Das ist halt auch wieder ganz einfach. Ich sage aus meiner Sicht, also ganz ehrlich, ich muss das Geld nicht investieren, ich bin hier nur was der Abteilungsleiter, aber ich sage, ich glaube, könntest den Weiden locker zwei Stadien bespielen, ohne Probleme. Ein Thema ist zum Beispiel, jetzt, wir haben so viele Mädchen, überall. Wenn ich mir sage, ja, kann denn ein Mädchen auch mitspielen? Ja, viele Mädchen spielen mit. Und wenn diese Mädchen älter werden, dann gibt es auch mehr Frauenmannschaften. Jetzt haben wir neun Bundesligamannschaften. Jetzt brauchen wir Amsterdam mit der Damenbundesliga, was ich mitgekriegt habe. Das wird sich ändern. Also die Mädchen werden auch älter und die wollen auch mal dann ihren Sport weiter betreiben. Nicht nur mit 17 aufhören und dann irgendwie sagen, na ja, ich spiele vielleicht Hobbymannschaft noch, sondern die wollen ja auch ein bisschen Eishockey spielen. Und ich glaube, dass da wirklich die nächsten Jahre dann noch viel mehr Mannschaften gibt. Und die brauchen ja auch einen Platz. Also das ist ja nicht immer, wir sind jetzt am Limit, aber es kommt da noch viel dazu. Jetzt, wenn der ganze Boom im Eishockey, wir haben ja so viele Kinder, da kann es ja aber sein, dass du in 2, 3 Mannschaften eine zweite Mannschaft hast, weil du vielleicht 30, 35, das ist ja das Ziel. Wir können auf der einen Seite die Kinder bewerben und dann haben wir keine Möglichkeit, dass die spielen oder es bleiben bloß 12 übrig, das ist ja Unsinn. Also darum musst du ja schauen, dass du eben Eisflächen hast. Das ist ja vom DEB das Thema, mehr Eisflächen für Deutschland. Und ich glaube, dass das schon ein Thema ist, Hobbymannschaften. Eisstock, Eiskunstlauf, es ist ja immer alles eng, muss man ja auch mit reinbringen. Und ich glaube auch, also dass das gut geht, bin ich mir sicher, öffentlicher Eislauf. Also ich bin mir sicher, dass du ganz entspannt, also wenn es nur rein um den Sport geht, wirst du die Flächen vollbringen.
Also ich kann schon sagen, ich werde titeln, Jens Maschke, ich fordere zweites Eisstadion für Weiden.
Ich fordere nichts. Aber es wäre halt schön. Ich glaube, es wäre bestimmt nicht schlecht.
Ja gut, ich denke, du hast das ja sehr, sehr eindringlich und prägnant ausgeführt, wenn man natürlich dieses Thema mit der Nachwuchsförderung wirklich ernst nimmt und wenn man sagt, wir wollen hier Talente hochziehen, wir wollen vielleicht auch irgendwann mal wieder mehr Talente aus dem eigenen Stall irgendwie in der ersten Mannschaft haben, dann läuft es ja nur über eine intensive Nachwuchsarbeit und dafür brauchst du halt die Infrastruktur. Und ja, deswegen bin ich gespannt, was sich da tut. Ich bin da tatsächlich optimistisch, dass sich da die nächsten Jahre was tut, gerade wenn ja der Eishockey-Boom oder die Stimmung in beiden, die man gerade zu den Playoffs gesehen hat letztes Jahr, wenn das weitergeht, dann bin ich da schon sehr positiv.
Lass sie mal eine ähnlich gute Rolle spielen. Jetzt haben wir ja, um den Bogen dann wieder zum eigentlichen Thema dieses Podcasts zu bekommen, jetzt sind die Bayreuth Tigers in der Oberliga zu Gast. Man hat endlich wieder Derbys zumindest einmal in der regulären Spielzeit. Aber ich glaube, wenn der Boom einigermaßen anhält und vielleicht es dann dieses Jahr klappt, was letztes Jahr so ganz, ganz minimal knapp gescheitert ist. Ich habe mir jetzt gestern oder vorgestern erst hat irgendein Kind von mir auf meinem Handy rumgespielt und dann hat es die Videos gefunden also vom entscheidenden Spiel und dann habe ich gedacht, boah.
Das Gänsehaut bekommen,
das nimmt
oder?
Einen echt dann mit, diese Stimmung da in Rosenheim und was das für eine Euphorie hier rund um Weiden. Aber also ich glaube, wenn das vielleicht mit einem Aufstieg gekrönt wird, dann wird es sich auch im Nachwuchs niederschlagen, wenn hier die Kinder vielleicht nicht mehr geht zum Fußball, geht zum Tennis, sondern nein, ich gehe zum Eishockey.
Ja, so ganz klar. Es ist immer schon so gewesen, wenn du eben im vorletzten Platz das Derby um den letzten Platz spielst, ist es halt einfach so, dass du sagst als Elternteil, naja, das ist jetzt mal Sport vielleicht, keine Ahnung, weil da weniger Zuschauer sind. Aber jetzt merkt man schon, wie durch diese ganze Euphorie wirklich in der Region viel über Eishockey gesprochen wird. Das ist wirklich deutlich mehr geworden. Also wo man auch mal angesprochen wird, weil die wissen ja auch, dass ich da aktiv bin und man rettet es mehr über den Sport. Also wo ich nicht anfangen muss mit dem Thema, sondern wo die mich anfragen und wie war denn das und keine Ahnung, das merkt man. Und auch, dass der Weg, jetzt Kinder zu überzeugen, dass Eishockey ein guter Sport ist, nicht mehr so weit ist wie früher. Weil früher war das eine Riesendiskussion. Jetzt haben die halt auch mal ein Spiel gesehen. Oder mal
ja, genau, weil die sind
dann beim Family Day immer mit den Kindern da, dann wissen die, was Eishockey überhaupt ist. Das ist das nächste Problem. Beim Eishockey musst du ja immer bei Adam und Eva anfangen, weil ja irgendwie, ja, was ist denn Eishockey? Keine Ahnung. Ja, da kommen die her, ja, die schlagen sich immer und die Zähne haben weg. Und das ist so das, was die Leute so mit dem Sport verbinden, aber das ist viel, viel interessanter eigentlich.
Gut, aber ich denke, wenn du halt mehr Leute jetzt ins Stadion reinbekommst in der regulären Saison und zu den Playoffs, dann sind ja automatisch Eltern dabei, sind automatisch auch Kinder dabei. Das hat ja, das sind ja alles Multiplikatoren. Das wird immer mehr werden dann. Ja.
Und dann bin ich mal gespannt, wann du aufschlägst im Kindergarten meiner Tochter.
Wo
und
ist die?
In Neunkirchen.
Okay, dann fahren wir dort zuerst.
Schauen wir mal, wann es hochkommt.
Ja. Die kommt dann nach Hause und sagt, Papa, ich will Torhüter reden.
Ja, ich sag's dir dann.
Gott, um Gottes Willen. Naja, werden wir mal schauen, wie sich das alles
entwickelt. Ja, wir arbeiten dran.
Aber es ist auf jeden Fall eine Aufwärtsentwicklung erkennbar, eine Professionalisierung auch im Nachwuchsbereich. Und werden wir schauen, wann hier der nächste Spieler made bei eigenem Nachwuchs dann im Trikot der Blue Devils.
Mal 3, 4, 5 Jahre ab, dann wird der schon
aufläuft. Vielleicht geht es ja manchmal
ein bisschen schneller.
Okay, super. Einmal frei, die Sommerfolge ist im Kasten mit Jens Maschke. Jens, danke. Vielen Dank für deine ausführlichen Schilderungen hier über den Zustand des Nachwuchs beim ersten EV Weiden. Und ich kann sagen, wir machen weiter. Ja, ich denke, so lange ist es gar nicht mehr hin, bis wir wieder den regulären Betrieb hier aufnehmen. Noch nicht im Playoff-Modus wieder wöchentlich, aber zumindest das Pensum werden wir ein wenig erhöhen. Und ich denke, wir haben mit Jürgen Rumrich dann, dem sportlichen Leiter, so einiges zu besprechen, was sich denn da im Kader über den Sommer getan hat.
Und der ist ja Stammgast bei uns.
Genau, also er führt ja immer noch und jetzt, wenn er dann demnächst wiederkommt, baut er
seine... Das ist dann der vierte, oder? Der vierte Besuch.
Boah, ich glaube, da gehen wir schon in Richtung 5. Ich weiß es gar nicht. Also Jürgen Rumrich ist auf jeden Fall hier ihr Stammgast und er wird auch jetzt in einer der nächsten Folgen zu Gast sein und dann werden wir mal die Neuzugänge, die Blue Devils haben, unter die Lupe nehmen. Und dann stellen wir natürlich wieder, wenn es dann wieder im Spielbetrieb sind, die Neuzugänge hier einzeln und detailliert vor. Und darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Bis demnächst. Ciao, ciao.
Servus. Powerplay. Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.